Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Publikum, liebe Gäste. Wir sind heute live in der Gemäldegalerie bei unserem zweiten Podcast vor Ort, nämlich dem Podcast Alte Meister im Ohr. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Dr. Katja Kleinert. Katja Kleinert ist Kuratorin der Ausstellung Franz Hals, Meister des Augenblicks in der Gemäldegalerie. Der niederländische Maler wurde zwischen 1582-83 in Antwerpen geboren und starb am 16. August 1666 in Haarlem. Er gilt als einer der bedeutendsten Porträtmaler. Wenig überraschend werden wir viele Porträts haben in dieser Ausstellung. 1644 wurde er Vorstand der Haarlemer Malergilde. Zu den Bildnissen von Privatpersonen kann man einige öffentliche Aufträge, die seine internationale Bekanntheit erheblich förderten. Allerdings erst im 19. Jahrhundert, dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal. Erstmal herzlich willkommen, Dr. Katja Kleinert.
Ja, ich freue mich, dass wir hier in der Ausstellung stehen und uns zusammen alles angucken und ich was sagen kann.
Wunderbar. Liebe Frau Kleinert, zum Einstieg habe ich ja immer ein paar Gegenüberstellungen dabei. Entscheiden Sie sich also ganz spontan für die eine oder andere Seite. Die erste Frage, ein lächelndes oder eher ein ernstes Porträt oder im Sinne von Franz Hals, Zähne oder keine Zähne?
Von mir selber gefragt.
Ja, genau.
Okay, dann würde ich mich für ein lächelndes Franz Hals Porträt entscheiden. und zwar, Franz Hals ist ja fantastisch darin, so ein Zwischending auch zu malen, ja, wo man das Gefühl hat, jemand lächelt. Und es ist aber wunderbar angedeutet. Und das in diesem Nuancenreichtum, das wäre perfekt. Ich hasse nämlich, lachend fotografiert zu werden, wenn ich ehrlich bin.
Lieber Außenseiter oder bürgerliche Oberschicht in den dargestellten Werken?
Vermutlich lieber bürgerliche Oberschicht.
Wieso?
Naja, das Außenseiter-Dasein in der Zeit ist eine harte Sache. Es ist natürlich ohne jegliche Absicherung. So fröhlich die Menschen, wir werden nachher ja hingehen, die auf den Genrebildern dargestellt sind, am Rande der Gesellschaft aussehen und lauter Dinge machen dürfen, also zum Beispiel Lachen mit Zähnen und so weiter, die zu sehen sind. Trotzdem so hart war das tatsächlich in dieser Schicht zu leben und sich zurechtfinden zu müssen.
Ja, eine letzte Frage habe ich noch, die alle meine Gäste immer beantworten dürfen. Sie haben ja ein absolutes Privileg, als Kuratorin dürfen Sie ja eigentlich immer in der Ausstellung sein, aber gehen Sie eigentlich privat lieber alleine oder mit Begleitung ins Museum?
Schwierig. Also es kommt auf die Begleitung drauf an. Es gibt sehr angenehme und anregende Begleitung. Kann sehr fruchtbar sein, aber ich bin auch gerne alleine und gucke mir Sachen erstmal, also lass erstmal Sachen einfach auf mich wirken und gehe auch gerne im eigenen Rhythmus durch eine Ausstellung. Also wenn es eine Begleitung ist, die mich zutextet und mir nicht genug Raum lässt, dann gehe ich lieber alleine.
Dann hoffe ich, dass ich heute eine gute Begleitung für Sie bin. Genau, erste Frage, die ich an Sie habe. Obwohl Franz Hals auch zu Lebzeiten schon zu einiger Berühmtheit gelangt ist, er wird ja heute, muss man sagen, eigentlich auch im Dreiklang mit Rembrandt und Vermeer ja auch angesprochen, obwohl er auch in Deutschland, glaube ich, eher ein Schattendasein zu den anderen zwei Namen vielleicht führt, können Sie aber gleich auch noch was sagen, ist er in seiner Zeit auch über die Grenzen Haarlems hinaus sehr bekannt gewesen, hat aber trotzdem immer unter Geldnot gelitten. Mit seiner ersten Ehefrau hat er drei Kinder gehabt, von denen zwei das Erwachsenenalter erreicht haben. Die ist dann leider verstorben und er hat sich nur ein sehr einfaches Begräbnis für sie leisten können. Mit seiner zweiten Frau hat er dann nochmal 11 weitere Kinder gezeugt, von denen dann wiederum auch nicht alle das Erwachsenenalter erreicht haben. Aber das war ja auch zu der Zeit so. Jetzt ist die Frage, die ich dazu habe, wie schaut man eigentlich auf die Privatperson Franz Hals in dieser Zeit?
Schwierig. Es ist leider natürlich, also aus dem 17. Jahrhundert, wenig an Dokumentation von den Malern erhalten. Kein Tagebuch, ganz wenige Briefe, nur in Fällen, wo es zur Auseinandersetzung gekommen ist. Das ist im Fall von Franz Hals auch so gewesen. Das betrifft auch einen Ausstellungsbereich hier, wo es Streit gab zu einem Gemälde, dem größten Gemälde der Markgren Kompanie, die hier auch ausgestellt ist. Dann erfährt man was über Franz Hals und über seine Haltung, seine Argumentationsweise. Da kriegt man so ein bisschen einen Einblick. Und sonst muss man das rückschließen aus den wenigen Daten, die man hat, den wenigen Gegebenheiten. Franz Hals, die Biografie, die von Franz Hals geschrieben wird, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, ist von Arnold Haubragen, ist sehr, da zeichnet ein Bild von einem sehr lebenslustigen, extrem viel trinkenden, sehr unzuverlässigen Maler, der dann von seiner Familie und seinen Schülern und so weiter abends aus den Kneipen geholt werden muss. Das ist kein positives Bild, was da gezeichnet wird. Und das verknüpft sich dann im 18. Jahrhundert auch mit dieser sehr freien Malweise, wo man das Gefühl hat, der hat viel getrunken, der hat nicht fertig gemalt, der hat zu frei gemalt, und das verknüpft sich dann in einer negativen Weise. Das kriegt so eine sehr negative Konnotation. Wir sehen das heute ganz anders. Wir sehen das heute als brillant und virtuos und treffsicher und einfach fantastisch talentiert an. Zudem, Franz Hals, wie ich ihn jetzt über das Studium der Bilder hier für die Ausstellung so, man nähert sich ja so stückchenweise einem Künstler dann an, empfinde oder sehe, der muss ein Leben gelebt haben, was nicht so einfach war. Mhm. Es gibt Künstler, die sich zum Beispiel ein Haus kaufen können irgendwann oder wirklich sesshaft werden an einer Stelle. Franz Hals mietet immer nur, hat immer auch potenziell Geldsorgen, zwischendrin auch verdient auch gut, ist verarmt im Alter, wird von der Stadt unterstützt im Alter, materiell und finanziell, wird aber auch sehr alt natürlich, der wird über 80 Jahre alt, der hat eine Schaffenszeit von 50 Jahren und es gab natürlich keine Rente oder Ähnliches, wie es das heute gegeben hat, und er kann natürlich mit über 80 gar nicht mehr so produktiv sein wie in jüngeren Jahren, das muss man natürlich auch sehen. Also jemand, der über sehr lange Zeit arbeitet und sich durchs Leben schlagen muss mit, Sie hatten es gerade gesagt, sehr großer Familie. Es gibt einige Hinweise, wie gesagt, diese Briefe, wo es Auseinandersetzungen gibt über die Fertigstellung von einem Gemälde und er sich aber ganz unflexibel aufstellt und dann auch riskiert, sehr viel Geld zu verlieren. Also er malt einen Auftrag nicht fertig und verliert dadurch sehr viel Geld. Und das für seine Überzeugung, dass er einfach sagt, ich komme jetzt nicht mehr nach Amsterdam, egal was das jetzt an Verlust für mich bedeutet. Es muss so ein Mensch gewesen sein, der sehr nach seinen Überzeugungen gehandelt hat und sich nicht unbedingt verbogen hat. Es ist ein Maler, der es ist ein Maler, der den Markt gut bedient, im Sinne von, dass er eine Marke etabliert, über die er gut nachvollziehbar ist, diese ganz spezifische Malerei, diese freie Malerei, also da, das ist fantastisch, was er da macht, aber er malt zum Beispiel nicht in Serie. Also es gibt sonst Künstler in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts, da ist ja ein freier Kunstmarkt tatsächlich, die wirklich ganz, ganz zielgerichtet in Serie produzieren und wirklich auf Menge sozusagen und Absatz zielen, das macht Franz Hals nicht. Franz Hals malt wirklich jedes Bild neu. Jedes Bild ist ein Neuaufschlag. Jedes Mal guckt er sich die Person nochmal ganz neu an. Und das ist was ich total spannend finde und auch in den Dimensionen lange nicht so verstanden hatte. Wir haben ein Bild restauriert in der Restaurierung, das hier auch jetzt hängt aus unseren eigenen Beständen. Da war ein Auge verputzt, leicht beschädigt, also zu sehr gereinigt sozusagen. Die oberen Bildpartien waren weg. Und die Restauratorin hat versucht, das zu schließen, nach alten Fotos gearbeitet. Und dann hat sie auch Männeraugen gesammelt von Franz Hals, um das zu rekonstruieren. Und da ist, und sie hat viele gesammelt, ne, so 20, 30 Augen, um zu gucken, wie Franz Hals gemalt hat. Und was rausgekommen ist, dass es kein Vorbild gibt, was dafür getaugt hat, weil jedes Auge wirklich anders war. Und das war für mich auch nochmal sehr erleuchtend, sehr erhellend, weil wirklich halt jede Person jedes Bild nochmal komplett neu gemalt hat. Das heißt, in meinem Eindruck, Franz Hals ist so ein überdurchschnittlich talentierter und begabter Maler, Überzeugungstäter, macht wirklich das, was er will, was er gut kann. Ich glaube auch, die Bilder zeichnen sich ja durch so ein extrem großes Interesse an den Individuen ab. Also diese ganz individuellen Ausdrücke der Porträts und auch der Figuren in der Genremalerei das ist das, was diese Malerei ja so auszeichnet und so besonders macht. Und da unterscheidet halt auch nicht von den Reichen, von der Elite der Gesellschaft oder den Randgruppen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was ihn auch eben auszeichnet, so dieses große Interesse am Menschen an und für sich, an Charakteren, an Individuen. Und das ist total spannend. Das finde ich auch sehr interessant.
Genau, bevor wir gleich weitergehen, wir stehen ja ganz am Anfang der Ausstellung, da steht jetzt der fröhliche Trinker von 1628 bis 30. Warum ist dieses Bild das Startbild der Ausstellung?
Die Ausstellung lief ja vorher in London und in Amsterdam. Da sind nur Bilder von Franz Hals gezeigt worden und mehr oder weniger chronologisch. In Berlin haben wir uns dazu entschieden, das wirklich in einem Kontext zu machen und das aufzuschlüsseln in verschiedenen Ausstellungssektionen. Und im Zentrum, die Kernaussage quasi, ist, wie zu versuchen zu transportieren, wie innovativ Franz Hals war, wie anders der gemalt hat für seine Zeit, was er wirklich anders gemacht hat. Hals bricht etliche Konventionen und setzt sich darüber hinweg und malt Sachen, die eigentlich nicht, die neu sind und die eigentlich für ein Porträt zum Beispiel nicht gingen, wie das Lachen oder Lächeln, bestimmte Posen und so weiter. Kommen wir nachher vielleicht noch zu. Und dieser erste Bereich hier der Ausstellung gilt genau diesem Aspekt. Sie sehen auch hier Franz Hals als Innovator, die Überschrift von dieser von diesem Bereich. Wir haben ganz wenige Bilder hier genommen und das sind immer Beispiele dafür, wo was passiert, was ganz neu ist, wo Franz Hals eben so diese Innovationskraft, wo das gut zum Ausdruck kommt. Und der fröhliche Trinker, das ist ein Bild aus dem Rijksmuseum, ist hier als Eingangsbild genommen worden. Einerseits, weil es natürlich so einladend ist und so freundlich. Ich hoffe, dass sich alle willkommen fühlen in der Ausstellung. Aber auch, weil das ein Beispiel dafür ist, dass Hals quasi changiert zwischen Porträt und Genremalerei. Franz Hals malt ja nur Porträts und Genrebilder, Figurenbilder. Also er malt ja keine Landschaften, keine Stillleben oder ähnliches. Also immer Menschen im Figurformat, Porträtformat, also in dieser ganzen fast Lebensgröße. Und dieses Bild liegt zwischen Porträt und Genrebild. Es ist, wenn man die Kleidung anguckt, einen Soldat dargestellt. Das ist sehr detailliert mit diesem gelben Lederwams. Er hat auch hier diese Goldmedaille, wo man relativ gut was drauf erkennen kann und auch vielleicht rückschließen könnte. Man hat das Gefühl, es ist eben ein Porträt. Gleichzeitig das Glas mit dem Wein und vor allen Dingen das Lachen, das offene Lachen mit geöffnetem Mund, wo man die Zähne sieht, das ist was, was für Porträtmalerei der Zeit undenkbar war, was nur in der Genremalerei gemacht werden durfte und was Franz Hals da auch ausprobiert und wirklich zur Blüte bringt. Und das sind diese Aspekte, die hier sich so die Waage halten und wo sich bis heute die Fachleute streiten, ob es ein Porträt ist oder ein Genrestück. Und wo hier eben so eine Grenzüberschreitung quasi stattfindet. Und vielleicht, wenn wir ganz am Ende der Ausstellung ankommen, dann ist ein Bild, da sehen Sie dann, dass das eine Art Klammer bildet von dem ersten zum letzten Bild. Und deswegen war das als erstes Bild auch nochmal wichtig.
Wir gehen jetzt aber nicht zum Schluss, sondern nur ein kleines Stück weiter. Frau Kleinert, Sie haben es gerade gesagt, in London und Amsterdam wurden nur Franz Hals Bilder gezeigt. In Berlin werden sie ein bisschen in den Kontext eingebettet. Mhm. Es wirft sich natürlich, wie bei fast allen alten Meistern, die Frage auf, wie viele Franz Hals Bilder gibt es denn eigentlich? Die Zahlen, die ich gefunden habe, die schwanken. Von Klaus Grimm werden ungefähr 145 Bilder dem Künstler zugeschrieben. Von Simos Live allerdings 222. Das ist ja schon eine arge Diskrepanz von 60 Bildern, die ein Franz Hals sind oder nicht. Wie erkennt man denn eigentlich einen Franz Hals?
Ja, es ist wie immer Seherfahrung. Es ist eben dieser bestimmte Pinselduktus. Eigentlich ist bei Franz Hals, der diese Maltechnik entwickelt, das ist so charakteristisch, dass es eigentlich relativ gut erkennbar ist. Und wenn man weiter in die Ausstellung kommt, gibt es einen Bereich zu seiner Werkstatt. Was auch interessant ist, dass es vergleichsweise wenig Werke gibt, die aus seiner Werkstatt stammen, die sehr ähnlich sind, so wie er gemalt hat, weil seine Schüler eigentlich was ganz anderes machen. Wir tendieren eher zu Slice-Zuschreibungen, also eher um die 220, so genau weiß man es nicht. Es ist auch immer in Bewegung. Und wir stehen jetzt hier vor diesem kleinen Bild, Und zwar ist das das Bildnis des Johannes Apronius, weil das ein Beispiel ist, wo eine Neuzuschreibung stattgefunden hat. Hier, das ist aus unseren Beständen, das sind drei kleine Bilder aus unseren Beständen, die wir übrigens hier unter anderem mit aufgenommen haben, um einfach zu zeigen, dass Hals auch in unterschiedlichen Formaten gemalt hat. Alles, was Sie sonst sehen, ist ein sehr viel größeres Format, eben bis zur Lebensgröße, aber er hat auch in diesen kleinen Formaten gemalt. Und Johannes Apronius ist 1956 von Seymour Slythe, den wir gerade schon als Namen erwähnt haben, so Slythe und Grimm sind die großen Halskenner, also die Antipoden. Die Seymour Slythe hat dieses Bild Ende 56 abgeschrieben. Und danach ist das hier, das ist eine Notiz bei uns auch in der Dokumentation, danach muss das ins Depot gegangen sein und ist nie wieder rausgeholt und angeguckt worden. Ende 56 kommen aber unsere Bilder überhaupt erst wieder aus Wiesbaden, dem Collection Point in Wiesbaden zurück. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das Bild original gesehen hat, weil die eben zu dem Zeitpunkt eigentlich erst zurückkamen und dann natürlich nicht sofort jedem präsentiert wurden, sondern man hier erstmal sich sortieren musste. Das heißt, ich nehme an, dass er das aufgrund von einer Schwarz-Weiß-Fotografie abgeschrieben hat und das passiert heute auch noch, aber früher natürlich, da gab es ja nicht digitale Abbildungen, die man dann auch verschicken konnte und so weiter, noch mehr. Und ich nehme an, dass das aufgrund von der Fotografie abgeschrieben wurde. Und ja, dann ist es hier festgesetzt, geht ins Depot und es kümmert sich sehr lange niemand drum. Und wir haben das Bild dann hier anlässlich der Ausstellung, alle unsere Bilder haben wir nochmal angeguckt, das Bild auch und auch nochmal technisch untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, das ist völlig zweifelsfrei, dass das eben Franz Hals ist. Slythe ist in späteren Publikationen auch dazu gekommen, zu sagen, das ist eindeutig Franz Hals, Grimm übrigens nicht. Und bei diesem Bildchen ist es so, dass diese kleinen Bilder manchmal, also in dem Fall ist es so, als Vorlage für Produktionsgrafiken gedient haben. Da ist dann ein Stich von angefertigt worden und dann verbreitet worden. Und das ist in diesem Fall eben auch so. Und da gab es die Idee, bei Grimm zum Beispiel, dass man nach dem Stich das Gemälde gemalt hat und nicht andersrum. Und so können dann auch bestimmte Ideen einfach dazu führen, dass man davon ausgeht, dass das hier nicht Hals Original ist, sondern was nach dem Stich gemacht wurde. Aber alles, was wir jetzt gesehen haben und untersucht haben, spricht für Franz Hals und überhaupt nicht dafür, dass das nach einer Vorlage gemalt wurde. Und jetzt ist es eben wieder Franz Hals in den Beständen.
Ein ganz frischer, alter, neuer.
Das ist jetzt ganz genau. Und es ist aber auch so, unsere Sammlung ist einfach gigantisch. Also mein Bereich jedenfalls ist der größte hier im Haus. Und man kommt auch nicht dazu, jedes Bild sich nochmal wirklich in Ruhe vorzunehmen. Das ist auch der Vorteil dann natürlich an solchen großen Projekten, solchen Ausstellungen, dass man sich nochmal ganz gezielt und konzentriert bestimmten Fragen oder einzelnen Werkgruppen widmen kann und auch die Restaurierung dann die Zeit freischaufelt und sagt, okay, wir machen jetzt alle technischen Aufnahmen und wir gucken das nochmal an. Und dann kommen eben solche Ergebnisse auch. Genau.
Wie viele Franz Hals Bilder haben wir eigentlich bei uns in Berlin? Weil das ist jetzt ja eine Sonderausstellung, die ist ja irgendwann zu Ende.
Ja, ja.
Auch wenn man den Podcast 2027 hört, denkt man sich jetzt los in die Gemäldegalerie. Auf wie viele Franz Hals darf man sich freuen?
Also wir haben 9 Franz Hals Gemälde. Das ist extrem viel. Das ist auch für den weltweiten Vergleich international ist das viel. Und wir haben vor allen Dingen auch etliche darunter wirkliche Highlights. Eben Malebabe, Katharina Hof, der singende Knabe. Das sind wirklich Top-Stücke, die auch in den anderen Ausstellungen waren und angefragt wurden natürlich. Das ist eine der besten Franz-Hals-Sammlungen. Und Berlin hat auch ganz früh angefangen mit Franz-Hals-Sammeln. Also 1840 hat Berlin bereits angefangen. Da hat sich im Rest der Welt vielerlei, also niemand dafür interessiert. Und die Bilder waren auch noch erschwinglich. Also die haben gerade diese kleineren Bilder ziemlich früh, ziemlich günstig erworben. Und haben dann weitergesammelt bis 1877. Und dann hatte man einen großen Satz. Ich glaube, da waren es 12 Franz-Hals-Bilder. Und danach ging es in Berlin eigentlich nur noch den Bergab, weil es Abschreibungen gab, weil man Kriegsverluste hatte, weil man was als Dauerleihgabe weggegeben hat, wo es geklaut wurde. Es gibt verschiedene Gründe, warum sich der Bestand dann weiter dezimiert hat.
Was macht jetzt eigentlich, gerade wenn wir zu dem Blick schweifen lassen, in den weiteren Bereich der Sammlung? Sie dürfen sich alle mal drehen mit uns. Wir haben uns jetzt hier versammelt vor dem Bildnis des Jasper Schade in zweifacher Ausführung, einmal von Franz Hals an, einmal nicht. Jetzt geht es genau darum, weil man jetzt ja mal den Vergleich hat zwischen zwei unterschiedlichen Malern. Was macht jetzt eigentlich die Qualität eines Franz Hals Werks aus?
Ja, wir stehen natürlich ganz bewusst hier vor diesem Pärchen von Schrade, und es hat gerade auch schon jemand gesagt, so ein arroganter Kerl, und genau das ist der Punkt. Das war auch schon in der Vorbereitung der Ausstellung so, wo wir, als wir Gelder eingeworben haben, verschiedene Bilder gezeigt haben und wo dann Leute gesagt haben, ja, so, das verstehen Sie jetzt aber gar nicht. Wie konnte sich denn jemand so arrogant oder so dick und oder rotwangig oder wie auch immer porträtieren lassen? Das ist Ihnen ein Rätsel. Hier das Porträt von Jasper Schrade ist ein absolutes Highlight in der Ausstellung. Ein ganz tolles Bild aus Prag. Jasper Schrade ist ein Patrizier aus Utrecht gewesen. Franz Hals malt eigentlich die Elite in Haarlem. Er kommt ja aus Haarlem und malt vorrangig Bürger der Elite aus Haarlem. Das ist eine Ausnahme. Jasper Schrade kam aus Utrecht und hat sich porträtieren lassen. Und hier sieht man einfach diese ganze Brillanz von dem tollen Pinselstich. Wenn Sie hier in dem Ärmel gucken, wie die Striche gesetzt sind, dieses Zickzack. Und man erkennt, wenn man nahe dran ist, wirklich jeden Pinselstrich. Wenn Sie weiter weggehen, dann wird das so ein Satinstoff, der ganz toll glänzt und einfach völlig überzeugend ist. Und eben diese Arroganz, diese Schnöseligkeit von Jasper Schrade, die mit zum Ausdruck kommt in diesem, ja, so charakteristischen individuellen Gesicht. Franz Hals war in der Lage, diese Charaktere, diese Individuen unglaublich gut zu fassen und auch, dass man das Gefühl hat, die eben, Sie hatten das gerade mit der Hand auch gesagt, die posieren so, wie sie waren, die stehen irgendwie so typisch, wie sie waren. Man fragt sich bei den Modellen von Franz Hals auch, hat er sie Modell sitzen lassen tatsächlich oder durften die sich vielleicht bewegen, weil Bewegung ja auch ganz charakteristisch ist für einen Menschen, die Gestik. Und man das Gefühl hat, das schwingt so mit in den Bildern irgendwie. Und das ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie weit Hals diese Grenzen auch ausgelotet hat, eben bis hin zu so einer Arroganz, die da mit zum Ausdruck kommt. Jasper Schrade ist übrigens hier topmodisch gekleidet, also nach dem absolut letzten Schrei, mit diesen längeren Haaren. Das ist irgendwann für die vor allen Dingen jungen Männer möglich gewesen, nachdem die Mühlsteinkrägen nicht mehr in waren und flache Krägen Mode wurden, konnten sie die Haare wachsen lassen, hat ganz heftigen Streit auch mit der Kirche verursacht, ob das darf oder nicht sein darf. Und Jasper Schrade hat aber alles mitgemacht, was Mode angeht. Und in dem Fall sind auch Briefe erhalten von seinem Onkel, wo er darin ermahnt wird, dass er nicht so viel Geld für Mode und für diese ganzen Sachen ausgeben soll. Da ist er einfach auf dem falschen Weg. Das Porträt von Franz Hals zeigt Jasper Schrade als Junggeselle. Das ist wichtig. Wir haben da hinten noch eine ganze Wand mit Junggesellen. Wenn Sie nochmal selber in die Ausstellung kommen, können Sie sich die in Ruhe angucken. Das Besondere bei diesen Darstellungen ist, dass Junggesellen einfach noch sehr viel freier waren in dem, wie sie sich gekleidet haben, wie sie sich präsentiert haben, wie auch der Ausdruck sein durfte. Das heißt, dass die Personen in ihrem Outfit, in ihrem Erscheinen, in der Erscheinungsform viel freier waren, aber der Maler war auch freier darin, wie er die dargestellt hat und wie weit er gehen konnte sozusagen in dieser Individualität und Charakteristik. Und das ist hier ein super Beispiel. Jasper Schrade als Junggeselle, dort drüben Jasper Schrade als verheirateter Mann, 9 Jahre später. Da sieht er gleich ganz blass und traurig aus. Sie sehen, viel neutraler, klassischer angezogen. und eben schon in gesellschaftlicher Position mit Verantwortung und Standing. Das ist ein Hochzeitsporträt. Daneben hinge theoretisch noch das Pendant seiner Frau. Das haben wir nicht angefragt, weil wir natürlich nur das eine als Vergleich gebraucht haben. Das gibt es. Das ist in Twente, im Rijksmuseum in Twente. Genau. Und wir haben jetzt nur ihn ausgeliehen. Und wenn Sie sich das angucken, das ist von einem Künstler gemalt worden, der auch niederländische Wurzeln hat, dann lange in England gemalt hat, in der Art von Van Dyck, und dann wieder zurückkommt in die Niederlande. Und das ist sehr viel weicher und sehr viel gerundeter und weniger charakteristisch und weniger ausdrucksstark auch. Und wenn wir dann bei diesen Präsentationen, von der ich gerade schon gesprochen habe, die Leute gefragt haben, und was würden Sie denn dann aussuchen für sich, wie würden Sie sich denn dann gerne gestellt hätten lassen, dann ist doch gesagt worden, ach naja, also Franz Hals ist doch eigentlich total toll, also auch wenn man so ein bisschen schnöselig aussieht, aber es ist einfach so ausdrucksstark und so besonders in der Maltechnik.
Wenn man sich hier auch umguckt, dann sieht man ja ganz häufig, dass die Männer immer von rechts nach links gucken in den Bildern und die Frauen im Regelfall von links nach rechts. Und dann auch der Lichteinfall auch im Regelfall von der rechten Seite kommt, sodass die rechte Gesichtshälfte der Männer im Regelfall viel besser ausgeleuchtet ist als die linke, genau was Sie eben erwähnt haben. Und bei den Frauen, dass sie immer das komplette Gesicht ausgeleuchtet haben.
Ja, oder von der anderen Seite. Also die... wenn es Pendants sind, also jetzt auch zum Beispiel hier bei Jasper Schrader aus Twente, oder wenn Sie sich einmal umdrehen, ich hoffe, Sie sehen das, ist die Säule da im Weg, dort drüben ein Pärchen, wenn man ein Doppelbildnis gemalt, wenn man ein Ehepaar gemalt hat, hat man das in der Regel in zwei einzelnen Bildern gemalt und eben nicht so wie im Eingangsbereich in diesem Doppelbildnis und dann auch noch so lässig und entspannt zusammen. Das ist was Franz Hals macht, aber was ungewöhnlich ist. Und da gibt es eine ganz klassische Aufteilung, dass die Männer links und die Frauen rechts stehen und auch eine... Ja, und die sind sich natürlich in der Regel zugewandt und dann kommt das zustande. Vielleicht aber noch was anderes zu Männern und Frauen. Als wir die Ausstellung vorbereitet haben, oder Ihnen fällt das vielleicht auch auf, wir haben so ein bisschen Frauenmangel hier in der Ausstellung. und das ist uns irgendwann auch aufgefallen, aber es war gar nicht so einfach, Frauen zu finden. Weil die richtig tollen Porträts sind häufig die Männerporträts bei Franz Hals. Da traut er sich offensichtlich mehr. Das ist noch ausdrucksstärker. Bei den Frauen ist das doch noch ein Ticken zurückgenommener. Also da ist bei Franz Hals was doch ein deutlicher Unterschied. Es gibt Frauenporträts, die auch sehr ausdrucksstark und fantastisch sind. Davon hätten wir auch gern noch ein, zwei gehabt. Die sind abgesagt worden. Aber im Großen und Ganzen sowas hier, wo jemand wirklich jemanden so charakteristisch greift und so an die Grenze geht, das gibt's für Frauen, so würde ich sagen, gibt es das nicht. Ja. Wenn Sie hier mal auf der Spitze diese zwei Bilder angucken, das hier ist auch einer von den Junggesellen, Koymans aus der National Gallery in Washington, und dann sehen Sie ein Motiv, das Franz Hals erfindet, und das fantastisch ist, nämlich, dass er die Person seitlings auf den Stuhl setzt und diesen Arm so auf der Stuhllehne ablegen lässt und den Ellbogen da so runterhängen lässt sozusagen. Und das ist was, was Franz Hals entwickelt. Das ist ein Motiv, was er auch mehrmals im Werk verwendet. Aber nur für Männer. Das ist ganz interessant. Und das hat natürlich sowas sehr Souveränes einerseits und gleichzeitig auch was sehr Lässiges und Entspanntes. Und das ist eine ganz tolle Erfindung, die auch gerade Maler des 19. und 20. Jahrhunderts dann übernehmen und die aber von Franz Hals entwickelt wird, aber nur für die Männer benutzt wird und nicht für die Frauen.
Genau, über den, sagen wir mal so, den typischen Pinselstrich oder diesen freien Stil von Franz Hals haben wir schon einiges gehört. Wir stehen vor dem Bild, was wahrscheinlich alle Besucher, die in der Berliner Gemäldegalerie sind, auch wenn sie schnellen Schrittes, weil sie schon erschöpft sind, doch kurz stehen bleiben und vielleicht ganz überrascht draufschauen, wie denn ein Werk aus dem 17. Jahrhundert derartig gefühlt impressionistisch daherkommen kann. Jetzt sage ich das Wort mal. Ich selber weiß es auch noch, dass ich da stehen geblieben bin und seitdem in jedem Museum, wenn ich irgendwo unterwegs bin, gucke, gibt's den Franz Hals? Und wenn ja, ist es einer, der eher in diesem freien Stil gemalt ist oder in einem anderen. Wir stehen vor der Malebabbe. Wahrscheinlich das Bild aller Bilder von Franz Hals, Frau Kleinert?
ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber es ist auf jeden Fall unsere Mona Lisa von Franz Hals. Es ist unser schönstes, das berühmteste. Es ist ein ganz, ganz besonderes Bild von Franz Hals in verschiedenen Hinsichten. Und es ist auf jeden Fall das am freiest gemalte Bild von Franz Hals, von den Genrebildern. In der letzten Sektion haben wir aus Cambridge ein Bild, das ist auch fantastisch frei gemalt, aber Malebabe ist einfach eine Liga für sich, das ist was ganz Besonderes. Franz Hals malt neben den Porträts ja auch Genrebilder, in denen er eben auch Figuren, Menschen vom Rande der Gesellschaft wiedergibt, und zwar nicht, wie das damals üblich ist in der Genremalerei, mit so ganz kleinen Figuren, sondern wirklich im Porträtformat. Also, wie Sie hier sehen, meistens Halbfiguren, wo man wirklich ganz dicht an diese Person quasi rankommt und wo auch die Figuren sehr, sehr individuell gemalt werden können und nicht klein und typisiert wie auf den anderen Darstellungen. Und das ist was, was total neu ist und was ganz anders ist, was Franz Hals ganz neu macht. In etlichen Fällen vermutet man, dass er Modelle, die tatsächlich, also Menschen, die es in der Gesellschaft gab, als Vorbild genommen hat, als Modell. Im Falle der Malebabe weiß man das tatsächlich. Malebabe ist 1646, hieß Barbara Claesson und ist 1646 auf der Straße aufgelesen worden und ins Arbeitshaus gebracht worden, weil sie Obszönitäten in der Straße in der Stadt gerufen hat und die öffentliche Ruhe gestört hat. Und das heißt, hier wissen wir ganz, ganz genau, wer als Vorbild gedient hat für diese Darstellung. Und man sieht, dass das so ein sehr wilde Person ist, eine Frau, die sich gerade zur Seite gedreht hat. Auch ganz typisch für Franz Hals, dass man eben das Gefühl hat, es ist wie so eine Momentaufnahme, wo jemand gerade in der Bewegung sich befindet. Daher auch der Titel, Meister des Augenblicks, ist so ein gemalter Augenblick. Und hier bei Malebabe ist das ganz besonders ausgeprägt, auch das Lachen, dieses offene Lachen und dann auch noch, naja, so ein bisschen Alkohol entgleist, also nicht nur freundlich und nett, sondern auch so sehr wild. Malebabe, als sie hier in die Sammlung gekommen ist, hat verschiedene Namen bekommen, verschiedene Umschreibungen, weil man auch nicht wusste, was das jetzt für eine Darstellung ist, was das für eine Frau ist. Also man hat sie als Hexe von Harlem bezeichnet, als wilde Matrosenmutter und dergleichen mehr. Und da spricht dann auch so die Ambivalenz zwischen der Bewunderung von diesem Bild und dieser Maltechnik und gleichzeitig aber auch dieser Wildheit, diesen Ausdruck von der Malebabe. Und wenn Sie näher rangehen, das ist wirklich spektakulär, wie hier gemalt wurde. Es sind Partien ganz lose, locker angegeben, zum Teil Bereiche offen stehen gelassen worden. Und da sitzt wirklich jeder Pinselstrich und es funktioniert einfach in diesem ganzen Aufbau fantastisch, obwohl das, wenn Sie nah rangehen, eben wirklich nur einzelne Striche sind und man versteht aber, was das sein soll. Also hier hinten so eine Schleife, das ist in einem Zug gemalt das ist einfach fantastisch. Und wenn Sie noch näher rangehen, sehen Sie hier über der Brust von der Malebabe einen Kratzer. Da muss Franz Hals in die noch nasse Farbe reingekratzt haben, muss er gegengekommen sein irgendwie. Und der ist auch nicht korrigiert worden oder nur in ganz kleinen Bereichen, weil so eine Malerei kann man nicht korrigieren. Da hat man einen Schuss und das muss sitzen und dann ist es auch vorbei. Das heißt, es ist eine unglaubliche Virtuosität. Und wenn einem sowas passiert, dann muss man es lassen oder man muss es als verdorben bezeichnen. Und wie auch.
Ja. Wer hat so ein Bild gekauft? Wenn man bedenkt den Ruf dieser Frau,
ja,
zu der Zeit.
Diese Genrebilder, und wenn Sie sich umdrehen, sind hier noch mehrere zu sehen, sind für den freien Markt gemalt worden. Also das waren natürlich keine Auftragsarbeiten wie die Porträts, sondern für den freien Markt. Und das sind Stücke, mit denen Franz Hals sich auch etabliert hat mit diesem Malstil. Also das sind die Virtuosenstücke, die ihn dann etablieren auf dem Markt und wo es dann übrigens auch wieder eine Rückkopplung zu den Porträts gibt. Also die Menschen, die das gekauft haben und sich daran erfreut haben und diese Art von Virtuosität bewundert haben und bewundern konnten, die waren dann auch wieder eher bereit, Porträts, die sehr viel freier gemalt waren, zu kaufen. Und zu Ihrer Frage, wer hängt sich sowas hin, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Das fragen sich die Kunsthistoriker auch. Man kann nur sagen, das war ein sehr erfolgreiches Sujet.
Frau Dr. Kleinert, vielen Dank.
Gerne, gerne.